Ja, der Alltag holt einen manchmal schneller ein, als man es will. Wir waren gerade noch im Urlaub. Gestern kam eine Frau zu mir mit einer Nachricht. Ja, Johannes hat sich gemeldet, abends ist irgendwas mit Freiung. Ich dachte, ach du meine Güte, hat er sich vertan? Nee, tatsächlich, wir müssen nach Freiung. Dann gucke ich nochmal genau auf den Plan und morgen bist du da mit der Predigt. Dachte ich, das darf doch nie wahr sein. Und ich wollte es mir sehr einfach machen, einfach eine alte Predigt nehmen. Ja, auch dem Prediger geht es manchmal so. Aber dann dachte ich, nee, irgendwie passt doch nichts. Und dann kam ich doch zu dem Text, den ich eigentlich nehmen wollte. Das ist nämlich 3. Mose 23. Es geht nämlich um die jüdischen Feste. Hat mich zuletzt bewegt, als ich das nochmal so durchgelesen habe und habe doch gemerkt, wie viel das auch mit uns zu tun hat. Die Vorbereitung war vielleicht nicht ganz so, aber was fehlt, das entnehmt ihr vielleicht von, weiß nicht, Roger Libby oder Marion kann Kaufmann hören oder irgendwen. Da kriegt ihr dann die wirklichen Details. Ich werde es nur so einen Überblick machen. Aber ich glaube, es wird uns vielleicht doch weiterhelfen, auch für unser Christsein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade mit Festen. Wir tun uns ja doch manchmal schwer damit. Wir haben vielleicht auch nicht so diese Festkultur, wie man es damals hatte im Judentum. Das heißt, wir überlegen uns immer wieder neu, wie werden wir jetzt dieses Fest gestalten. Also es gibt nicht so einen festen Ritus oder dergleichen. Manchmal wirkt es auch etwas hüftsteif. Das merke ich gerade bei Hochzeiten. Da sagen wir uns auch, jetzt muss mal ein Tanz her. Keiner kann so wirklich tanzen. Ein paar haben es vielleicht eingeübt. Man überlegt auch, welche Musik nehmen wir, vielleicht die 70er, 80er. Und dann hört man genau hin, ach du meine Güte, irgendwas mit One-Night-Stand passt irgendwie auch nicht zum Christsein. Und da merken wir also, so richtig haben wir es einfach in der christlichen Kultur nicht drin. Und das war bei den Juden ganz, ganz anders. Die Feste spielten eine ganz, ganz besondere Rolle bei ihnen im religiösen Kalender. Da gab es eine regelrechte Festkultur. Das heißt, wiederkehrende Riten und Bräuche. Und es war auch so, dass man dort ganz bestimmte Bücher gelesen hat. Jedes Jahr dieselben Bücher. Und jeder konnte etwas damit anfangen. Bei uns ist es ja so, wir sind ja an diese Feste nicht gebunden als Christen. Aber ich glaube, sie haben uns doch viel zu sagen. Denn sie sprechen alle über Christus und auch über die Erlösung. Und so wollen wir heute einfach mal diese Feste im Überblick betrachten. Wir fangen mal mit Vers 3 an. Also die heiligen Festversammlungen werden einberufen, Vers 2. Und dann beginnt es mit dem Sabbat. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Wenn wir das jetzt mal mit den anderen Festen vergleichen werden, merken wir, irgendwie wirkt der Sabbat so ein bisschen deplatziert, weil das andere waren alles jährliche Feste, das heißt, die hat man einmal im Jahr gefeiert und hier ist irgendetwas, was jede Woche geschieht, der Sabbat. Im Hebräischen Shabbat, das bedeutet so viel wie Ruhe oder Ruhetag, aber ich glaube, Gott war es wichtig, das davor zu stellen, weil er uns sagen möchte, wohin die Reise geht. Wir befinden uns auf dem Weg in die Ruhe. Noch sind wir also auf dem Weg, aber das ist das Ziel. Wir wollen in die ewige Ruhe gehen. Und alle Feste, die jetzt kommen werden, werden eigentlich erklären, wie man in diese Ruhe kommt und was wichtig ist auf dem Weg dorthin. Prophetisch spricht Hebräer 4, die Verse 9 bis 11 darüber. Da heißt es, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Bei Israel war es auch so gewesen, die hatten das verheißene Land vor sich und für sie war es so der Ort der Ruhe. Und sie machten sich auf den Weg Und leider müssen wir feststellen, die erste Generation ist in der Wüste umgekommen. Und die Bibel sagt uns auch, warum? Wegen ihres Unglaubens. Das heißt, sie haben das Ziel nicht erreicht. Sie sind nicht in die Ruhe eingegangen, bildhaft gesehen. Und das dient auch uns als Warnung. Wir müssen das Ziel vor Augen bewahren, sagt Gott uns. Behaltet das Ewige vor Augen, diese ewige Ruhe. Und achtet darauf, dass ihr ans Ziel kommt. Ich habe ganz gespannt hingehört auf der Ungarn- und Rumänien-Reise, wurde viel darüber gesprochen. Um die Erlösung ging es immer wieder. Da war immer die Frage, ja, kann man denn das Heil verlieren? Das war irgendwie ein ganz großes Thema. Eins sagt die Bibel uns sehr klar, bleibt auf dem Weg. Egal welche Theologie du vertrittst. Sieh zu, dass du am Ende in der ewigen Ruhe eintrittst. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Schauen wir uns das erste große Fest an, oder eigentlich wollen wir zwei miteinander betrachten, vielleicht sind sie bei euch auch zusammengefasst. Es geht nämlich in den Versen 4 bis 8 um das Passa und gleich darauf das Fest der ungesäuerten Brote. Und irgendwie gehören die zusammen. Ich lese das mal vor. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Also der religiöse Kalender bei den Juden beginnt mit dem Passafest, 1. Monat, 14. Tag, das ist bei uns so März, April herum. Es war die Zeit des Spätregens. Und ich glaube, zum Passa brauche ich euch auch nicht zu viel zu sagen. Es erinnert uns an Israels Auszug aus Ägypten. Da haben wir dieses Passalamm. Das Blut wird an die Pfosten geschmiert. Vermutlich so zwischen 3 und 6 Uhr nachmittags kam dann das Gericht. Und überall, wo man das Blut sah, da ging das Gericht vorüber. Und dann konnte Israel aus diesem Sklavenland hinausziehen und sich auf den Weg machen, ins verheißene Land. Die Erfüllung findet letztendlich viel, viel später statt. Worauf das letztendlich auch hinweist, es ist nämlich der Tag, wo Christus sein Leben für uns hingibt. Wir wissen das, er ist das sündlose Lamm. Und dieses Blut von Christus öffnet uns die Tür in die Ewigkeit hinein. Das heißt, dieses Passalamm macht es überhaupt möglich, dass wir die Reise beginnen können. Ich finde das sehr interessant, dass im Rahmen dieser Passafeier Jesus letztendlich das Mahl des Herrn eingesetzt hat. Wenn ihr darüber nachdenkt, vorher war es ja so, wöchentlich wurde der Schabbat gefeiert. Später war es aber so, dass die ersten Christen wahrscheinlich wöchentlich das Brotbrechen gefeiert haben. Sie waren einen Schritt weiter gegangen. Es war nicht die ständige Erinnerung, nur da vorne ist irgendwo die Ruhe, sondern sie wussten auch, wie wir da hinkommen. Es ist Christus, das Passalamm, was das ermöglicht. Und das haben sie dann wöchentlich gefeiert. Ich hatte schon gesagt, dieses Fest war so zur Zeit des Spätregens. Das erinnert uns auch, dass durch dieses Passalamm, durch den Tod Christi, kommt der ganze Segen von oben herab auf uns. Also ein ganz tolles Fest. Frage hier vielleicht auch nochmal, welches Buch wurde zum Passafest gelesen? Da kommt man wahrscheinlich nicht so schnell drauf, außer man weiß es vielleicht. Es ist das Buch Hohelied. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Passafest, alle sitzen zusammen, die Kinder sind dabei und dann schlägt plötzlich der Rabbiner da ja, dieses Buch auf das Hohelied. Wir würden uns wahrscheinlich schämen, allein schon für unsere Kinder, wenn die das alles hören. Warum das Buch Hohelied? Aber wenn wir dann genauer darüber nachdenken, würden wir sagen, wie passend. Da geht es ja um die besondere Liebe zwischen dem Mann und seiner Frau. Und bildhaft sehen wir hier Gott und sein Volk. Und wie hat Christus sein Volk geliebt? Er hat sich hingegeben für sein Volk. Er ist das Passahlamm. Das ist die größte Liebe, die es gibt. Also sehr, sehr passend. Ich hatte schon gesagt, Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote gehören irgendwo zusammen. Gleich am nächsten Tag ging es los, also am 15. Tag des ersten Monats, 7 Tage lang. Man sagt, es ist so der Beginn der Gerstenernte. Woran erinnern uns die ungesäuerten Brote? Nun, da bräuchten wir nur 2. Buch Mose aufzuschlagen, da sehen wir das sehr deutlich. Es erinnert uns an die Eile des Auszugs, es musste schnell gehen. Das heißt, der Teig hatte keine Zeit, durchsäuert zu werden. Und da sind auch ein paar andere Dinge, die uns dort erwähnt werden. Als man aß, hatten die Männer schon die Gewänder hochgekrempelt, das heißt, sie waren fast auf dem Weg, die Schuhe an den Füßen, den Stab an der Hand. Man wartete nur auf das Startsignal. Es sollte gleich losgehen. Und sobald das Startsignal kam, ging man los. Während dieses Festes, 7 Tage lang, haben wir gehört, war es so, dass der ganze Sauerteig aus den Häusern herausgefegt wurde. Es durfte nichts da sein. Lass uns mal einen Vers einmal aufschlagen. 1. Korinther 5, Vers 7. Das ist ja das Tolle, wir brauchen ja nicht immer ständig zu rätseln, was bedeutet jetzt dieses Fest auch vielleicht für uns oder was können wir da mitnehmen. Die Bibel sagt uns das. 1. Korinther 5, Vers 7, da sagt der Apostel Paulus, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Wir vergessen manchmal, dass das Passafest und die ungesäuerten Brote irgendwie zusammenhängen, aber das ist die Reihenfolge. Zuerst die Erlösung und dann kommt der Weg der Heiligung. Davon spricht nämlich das Fest der ungesäuerten Brote. Der Sauerteig muss herausgefegt werden. Hier geht es natürlich um die Gemeinde. Da heißt es, ihr seid doch ein neuer Teig und seht zu, dass da kein Sauerteig hineinkommt. Aber das fängt bei jedem Einzelnen an. Wir sind auf dem Weg in die ewige Ruhe. Und wir wissen, dass dieser Weg nicht so einfach ist. Und immer wieder haftet dieser Sauerteig, die Sünde an uns. Und das muss immer wieder hinausgefegt werden. 7 Tage lang. Das ist die vollkommene Zahl. Solange wir hier leben, sind wir da und kämpfen darum, dass der Sauerteig uns nicht befällt. Denk nochmal daran, es ging ja auch um die Eile. Das heißt, in dieser Hinsicht sollten wir auch sofortige Bereitschaft zeigen. Und ich denke da gerne an die Jünger, als Jesus sie rief, macht euch auf den Weg, gerade das Markus-Evangelium sagt uns immer, und sie taten es, sogleich. Sie machten sich sofort auf den Weg. Und auch bei Jesus finden wir das immer wieder, dieses sogleich. Sogleich tut er dies oder jenes. Und ich möchte uns auch nochmal dazu ermutigen, was unser Wandel betrifft, das wäre so schön, wenn er immer sogleich stehen würde. Dass wir nicht so lange brauchen. Ich habe das auch schon anderen erzählt. Ich habe mich am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen gesträubt vor Jüngerschaften und dergleichen. Und ich muss sagen, ich habe Dinge zwar vielleicht gelernt, aber es hätte viel, viel schneller sein können. Hätte ich jemanden gehabt, der mich so gleich an die Hand genommen hätte und von dem ich gelernt hätte. Und so macht man bittere Lektionen oft. Und das dauert so lange. Und ich staune dann über junge Brüder, die das so schnell gelernt haben. Also achtet darauf, sogleich. Es kann manchmal schneller gehen. Wir brauchen uns viele Dinge nicht anzutun. Vielleicht nochmal etwas zum Nachdenken. Das finde ich nämlich beeindruckend. Diese Tage der ungesäuerten Brote wird auch als Fest bezeichnet. Ist doch erstaunlich. Weil gerade dieser Wandel in Heiligung, dieses Wegtun des Sauerteigs. Es es wirkt ja nicht wie ein Fest, es ist ja eher etwas Beschwerliches, so anstrengend. Die Bibel sagt aber, das ist ein Fest. Und auch Paulus drückt sich so aus, in 1. Korinther 5, Vers 8, da sagt er, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern. Seltsame Ausdrucksweise. Er sagt auch, das ist ein Fest. Und das muss uns auch bewusst sein, dass wir heilig wandeln dürfen. Es ist wirklich ein Dürfen. Wir brauchen nicht mehr im alten Dreck herumzuwühlen. Wir dürfen Befreiung erleben. Wir brauchen das Alte nicht mehr. Das ist ein Fest. Und so wollen wir es auch betrachten. Die Tage der ungesäuerten Brote als ein Fest. Gehen wir zurück zu 3. Mose. Und dann kommen wir zu dem nächsten Fest, die Darbringung der Erstlingsgabe. Ich lese da mal die Verse 9 bis 11. Man kann viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, da ist so das Wesentliche. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Dieses Fest übersieht man ganz, ganz schnell. Man denkt eher an das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Aber gerade dieses Fest, die Darbringung der Erstlingsgabe, war eigentlich mittendrin. Ein paar Tage später, nach dem Passa, also es wäre quasi unser Sonntag. Und ich glaube, auch wenn wir vielleicht mit dem Fest erstmal nichts anfangen können, aber wenn wir daran denken, Passa erinnert uns an Jesu Tod, dann der Sonntag, der Auferstehungssonntag. Es muss also was mit Christus und der Auferstehung zu tun haben. Und so ist es auch. Wir haben den Sommerbeginn, den Beginn der Gersten- und Weizenernte. Und bevor Israel das ganze Getreide einsammelt und in die Scheunen bringt, also stellt euch mal vor, sie kommen ins verheißene Land und da ist die Ernte, da sagt Gott ihnen, bevor ihr das macht, dann bringt doch erstmal eine Gabe da zu dem Priester und das soll er hin und her bewegen. Also wenn hier vom Gebopfer die Rede ist, meint das einfach, er nimmt das in die Hand und bewegt das hin und her. Nun, was will uns das sagen? Vielleicht lesen wir wieder einfach ein paar Verse dazu, die erklären uns das. 1. Korinther 15, das ist ja das große Auferstehungskapitel. Und da lesen wir die Verse 20 und 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Ähnlich auch nochmal in Kolosser 1, 23, da wird das so ausgedrückt. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, bevor es diese große Ernte gibt, gibt es eine Erstlingsgabe. Die Bibel sagt uns auch, das ist Christus. Er ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Mit ihm beginnt eine neue Schöpfung, aber er steht am Anfang. Er ist der Erste, der einen verherrlichten Leib hat. Und so merken wir, die Erlösung wird komplett. Wir haben Passa, ja, wir haben den heiligen Wandel und die Auferstehung ist genauso wichtig. Bevor es diese reiche Frucht gibt, muss es diese Erstlingsgabe geben. Jetzt müssen wir 50 Tage weiterzählen und dann kommen wir zum Wochenfest. Wir nennen das auch das Pfingstfest und dann, glaube ich, wissen wir auch, wohin die Reise jetzt geht. Wir haben jetzt die Weizenernte vor uns, die Frühfeigen können gepflückt werden. Und jetzt lesen wir dort auch ein paar Verse, erstmal 15 bis 17. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen. Bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Dann nochmal Vers 20, nachdem noch so ein paar andere Opfer genannt werden. Und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den 2 Lämmern als Webopfer vor dem Herrn. Die sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Wir haben schon gehört, es gibt eine Erstlingsgabe und die kündigt an, dass jetzt noch eine große Ernte kommen wird. Und davon ist hier die Rede. Jetzt geht es nicht nur um eine Webegabe, sondern plötzlich haben wir 2 Brote vor uns, die der Priester wieder hin und her bewegt. Und ich dachte, es ist doch interessant, wie das auch das Pfingstfest so gut darstellt. Diese 2 Brote erinnern uns so deutlich, was geschehen ist, gerade zu Pfingsten. Nicht mehr nur die Juden, sondern auch die Heiden. Sie werden hin und her bewegt in alle Richtungen. Und so hat sich die Gemeinde letztendlich auch ausgebreitet. In alle Richtungen ging das Wort Gottes hinaus. Vielleicht habt ihr es gemerkt und das wirkt auch so ein bisschen befremdend. Hier heißt es aber, in diesen Broten gibt es was? Sauerteig. Und das finden wir dann irgendwo doch so traurig. Zuerst hieß es, der Sauerteig muss hinaus. Und wenn wir uns diese Brote mal betrachten, da gibt es leider Sauerteig. Und das ist gut, wenn wir das Volk Gottes und Gemeinde auch so betrachten. Viele stoßen sich daran, suchen die perfekte Gemeinde und sind immer wieder neu enttäuscht, weil sie so viel erleben dort. Wieder eine Enttäuschung, da wieder Sünde gesehen. Und wenn wir genauer hinschauen, sagt Jesus uns auch, ja, das stimmt. Bei allen findest du Splitter. Wenn man dann genauer hinschaut, bei einem selbst finden wir dann plötzlich noch den Balken. Das ist doch alles so enttäuschend. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde. Und doch, lasst uns da genau hinschauen. Jakobus 1, Vers 18 sagt das auch. Wir sind Erstlinge seiner Geschöpfe. Gemeinde ist trotzdem etwas Besonderes. Auch wenn wir Sauerteig finden. Wir sind die Erstlinge seiner Geschöpfe. Das ist etwas ganz Besonderes. Da ist eine Neuschöpfung. Und ich war gestern in Freiung gewesen, da haben wir Brotbrechen gefeiert und das war für mich auch wieder was Besonderes. Ich dachte, Mensch, so eine kleine Gemeinde und doch etwas ganz, ganz Besonderes, dass wir das hier gemeinsam feiern können. Seht Gemeinde so, bei all den Schwächen. Vielleicht noch etwas Ermutigendes, das sagt ein Ausleger, der weist nochmal darauf hin. Er sagt, die Brote sollen aber gesäuert gebacken werden. Und das heißt, durch den Vorgang des Backens, was passiert da mit dem Sauerteig? Das Durchsäuern wird gestoppt. Es hört auf. Und das erleben wir nämlich auch in der Gemeinde und auch bei uns persönlich. Es geht nicht unbedingt endlos weiter mit dem Durchsäuern, sondern wir erleben hier auch Befreiung. Und das ist etwas Gewaltiges. Wenn Leute frei werden von Gebundenheiten und von Sünden, das ist Pfingsten auch. Wir erleben einen Durchbruch. Wir erleben, dass etwas aufhört, stoppt. Und vielleicht habt ihr das auch bei euch erlebt. Eins der größten Dinge für mich als Christ ist, wenn ich Befreiung von Sünde erlebe. Wo ich merke, ich muss das nicht mehr machen. Und das ist etwas Gewaltiges. Auch hier die Frage, welches Buch wurde zum Wochenfest gelesen, also zum Pfingstfest? Ich hatte schon gesagt, es geht hier um die Gersten- und Weizenernte. Und die kommt auch in einem Buch vor, nämlich im Buch Ruth. Die kommen wieder zurück ins verheißene Land, von Moab aus gesehen. Und es war die Zeit der Gersten- und Weizenernte. Das wird in Kapitel 2, Vers 23 gesagt. Und da sehen wir die Ruth ganz erstaunt. Sie kommt auf ein Feld und sammelt zusammen und immer bleibt da irgendwas liegen. Später bekommt sie auch so einen ganzen Haufen von Gerste. Mit gefüllten Händen steht sie da. Und daran erinnern wir uns auch beim Pfingstfest. Eine Riesenernte. Denk mal an das erste Fest. 3000 Menschen bekehren sich. So fing die ganze Geschichte nämlich an. Und mitten dabei ruht eine Heidin. Und was findet sie? Ruhe bei einem Erlöser. Und das ist das, was die Heiden gefunden haben, die nicht dabei waren. Sie können plötzlich sagen, ich gehöre dazu. Ich habe den Erlöser gefunden. Der hat mir Ruhe gegeben. Also auch wieder sehr, sehr passend. Die ersten oder diese genannten Feste folgen zeitlich ja relativ nah hintereinander weg. Und sie sprechen letztendlich alle über das ersten Kommen Jesu. Also die Feste haben sich alle beim ersten Kommen Jesu erfüllt. Und wenn wir uns jetzt diesen religiösen Kalender mal weiter anschauen, merken wir befinden uns so März, April, Mai und plötzlich hört das auf. Erstmal gibt es keine Feste mehr. Und dann beginnt das erst wieder in unserem September, Oktober. Da geht es dann weiter. Und die Ausleger sagen, das haben wir vielleicht eher prophetisch dann zu betrachten, die letzten Verse. Da geht es nämlich um das zweite Kommen Jesu. Das werden wir auch gleich ganz gut merken. Da geht es nämlich darum, dass wir letztendlich wirklich in die Ruhe einkehren werden. Wir sind noch nicht so weit. Es gibt noch eine endgültige Errettung. Und ich möchte uns auch nochmal besonders darauf hinweisen, ich merke das auch mal wieder in den Gesprächen, wenn wir über Errettung sprechen, dann sprechen wir meistens von etwas Vergangenem. Das heißt, die Errettung hat bei mir dann und dann vielleicht stattgefunden und wir reden von unserer Bekehrung. Aber schaut euch mal das Neue Testament ganz genau an und versucht das mal zu gewichten. Wie oft die Bibel über die vergangene Errettung spricht und wie oft sie über die zukünftige Errettung spricht. Und ihr werdet euch wundern. Die Bibel spricht ganz, ganz häufig über die zukünftige Errettung. Und sie geht sogar so weit zu sagen, und dann werdet ihr das ewige Leben erben. Wir fragen uns, haben wir das ewige Leben nicht jetzt schon? Doch, in einem gewissen Sinne schon. Aber Jesus sagt das zum Beispiel in Bezug auf Belohnung. Da spricht er zu seinen Jüngern und er sagt, ihr werdet dies und jenes bekommen. Und am Ende sagt er, ewiges Leben. Wir sind noch nicht am Ziel. Das ewige Leben in seinem Ausmaß, in seiner Fülle, werden wir zum Schluss erfahren. Wir sind noch auf der Reise. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen endgültig errettet werden. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Es beginnt mit dem Fest des Hörnerschalls, die Verse 23 bis 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Dieses Fest wird eigentlich nur sehr kurz beschrieben. Es klingt auch eher, würde ich mal sagen, wie so eine Ankündigung. Das heißt, nach einer langen Zeit der Sommerhitze beginnt jetzt die Zeit des Frühregens. Hier heißt es siebter Monat, erster Tag, das heißt September, Oktober wäre es für uns. Von der Ernte, also ihr merkt schon immer wieder, es geht hier um Ernten. Da haben wir die Oliven- und Dattelernte, das heißt es wird gepflügt, gesät, gepflanzt. Und das Interessante ist, an diesem Tag hören die Menschen verschiedene Laute, vom Hörnerschall, manche Übersetzungen sagen auch Posaune. Ja, und da habe ich mal so ein paar außerbiblische Infos. Das heißt, es gab so 100 unterschiedliche Posaunensignale, hatten auch unterschiedliche Bedeutungen bei den Juden. Zum Beispiel ein langer Ton bedeutete Freude oder wenn drei kurze Stöße hintereinander kamen, Zeichen von Trauer. 9 kurze Stöße, Zeichen von Furcht. Aber der letzte war der wichtigste, der 100. Und wenn dieser Ton kam und der wurde so lang gezogen, wie es nur ging, und dann verebbte dieser Ton langsam. Und das war der entscheidendste. Und ich glaube, wir wissen, um was es dort geht. Die letzte Posaune. Darüber spricht auch das Neue Testament. Auch in Bezug auf uns. 1. Korinther 15, können wir wieder aufschlagen, Verse 51 und 52. 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist der Tag unserer Heimholung. Dann geht's wirklich nach Hause in die ewige Ruhe. Und diese besondere Heimholung, ja, spielt auch bei den Juden eine große Rolle. Wir wissen das von der Bibel her, es wird eine furchtbare Drangsalzeit auch für sie geben. Und dann wird auch dieser Hörnerschall oder dieser Posaunenschall erwähnt. Es gibt verschiedene Stellen auch im Alten Testament, ich nehme nur eine. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden den Herrn anbeten auf den heiligen Berg in Jerusalem. Jesaja 27, Vers 13. Das heißt, wenn der Hörnerschall ertönt, dann heißt es auch für die Israeliten, wir kommen nach Hause. Nach einer furchtbaren Drangsalzeit, wie es geht endlich nach Hause. Die Zeit der Ruhe beginnt. Also die Ankündigung. Wir sind kurz vor der ewigen Ruhe. Und jetzt, 10 Tage später, haben wir dann das nächste Fest, der Versöhnungstag oder der große Versöhnungstag. Den lesen wir nochmal, 26 bis 32. Kurz als Info vielleicht noch vorher, der wird ja in 3. Mose Kapitel 16 beschrieben, sehr ausführlich. Und ihr könnt das gerne schon mal vergleichen, wenn ihr das wisst, was dort so beschrieben wird, da geht es ja viel um Opfer, was hier vorkommt und was dort vorkommt, ein Vergleich. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Ihr sollt keine Arbeit verrichten, das ist eine ewige, gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats am Abend sollt ihr die Feier beginnen und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. Der große Versöhnungstag, eigentlich der besondere Tag der Sühne für Israel. Und wenn wir 3. Mose 16 uns anschauen, da wird viel über Opfer gesprochen. Aber vielleicht, was wir besonders im Gedächtnis haben, sind ja diese 2 Ziegenböcke. Der eine wird geschlachtet, das Blut wird ins Allerheiligste gebracht, an den Sühnedeckel gesprengt. Das spricht über Vergebung. Und dann gehen wir zu dem nächsten Ziegenbock und da wird gleichsam die ganze Schuld auf ihn draufgeladen. Das ist der Sühnebock und der wird fortgejagt, auf Nimmerwiedersehen, in die Wüste. Und wir merken, eigentlich dieser Tag spricht ja über Sühne, über Vergebung, dass unsere Schuld hinweggenommen wird. Interessanterweise in 3. Mose 23 wird das überhaupt nicht erwähnt. Aber etwas anderes wird hier immer wieder gesagt. Und ihr sollt euch demütigen. Immer wieder wird das gesagt und ihr sollt euch demütigen. Wir haben es ja schon gemerkt, diese Feste sind ja auch prophetisch oder sagen uns prophetisch zu viel. Und vielleicht passt das auch an die letzten Tage. Wenn der Messias wiederkommt, dann werden sie genau daran erinnert werden. Wir kennen, glaube ich, diese Stelle sehr gut aus Sacharja 12, Vers 10. Und ich nehme auch mal 13, 1 dazu. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Wisst ihr, daran werden die sich erinnern, gerade die Israeliten, wenn Christus wiederkommt. Sie werden den sehen, der durchstochen wurde, durchbohrt wurde. Und sie werden sagen, das waren wir. Ich weiß nicht, wie es euch beim Brotbrechen immer wieder geht. Irgendwo ist man ja doch sehr dankbar dafür, was Christus für uns getan hat. Aber es gibt auch immer wieder diese traurige Seite. Weil ich weiß, das war ich. Wegen meiner Schuld hat er das getan. Hat er sich dort am Kreuz hingegeben. Und das ist gut, dass wir beides immer im Blick behalten. Und so wird es Israel da gehen. Sie werden denken an den großen Versöhnungstag und werden merken, tatsächlich, es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld, dass er dort hing. Und wisst ihr, und das wird der Moment sein, wo sie zu ihm rufen werden. Und dann heißt es, und dann wird Gott Gnade geben. Es wird ein Tag sein, wo die Sünde hinweggenommen wird. Die letzten Feste gehe ich nur kurz durch, vielleicht eher prophetisch. Das Laubhüttenfest, damit enden wir jetzt. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt. Ich lese die Verse 33 bis 36 und dann nochmal 40 bis 43. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Verse 40 bis 43. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das Laubhüttenfest, das letzte der Feste, 15. bis 21. Tag des 7. Monats. Das heißt, ein paar Tage nach dem Versöhnungsfest, kurz danach. Und man sagt immer, das Fest war das fröhlichste aller Feste. Das letzte, das wir hier finden, und das fröhlichste. Im Hebräischen Sukkot, das heißt so viel wie Hütten. Man hat dort in einfachen Hütten gelebt. Wir haben das schon gehört mit irgendwelchen Palmzweigen und dergleichen. Und es war für Israel eine wichtige Erinnerung an die Wüstenzeit. Sie haben sich daran erinnert, wie schwer das war, sehr steinig, sehr sandig. Wie einfach haben sie doch dort gelebt. Und doch mussten sie immer wieder sagen, und der Herr hat uns trotzdem diese 40 Jahre lang durchgeführt. Es gab immer wieder Manna zu essen. Wasser war auf erstaunliche Art und Weise da. Wir lesen das auch im 5. Buch Mose, da erinnert Gott sie auch daran und sagt, und wie ist das mit euren Kleidern, mit euren Schuhen? Im besten Zustand. Trotz dieser Wüstenzeit. Unglaublich. Und so war das ein großes Fest der Dankbarkeit. Und so möchte ich uns jetzt ganz zum Ende auch prophetisch mit hineinnehmen, zum Ende. Das heißt, wir sind jetzt in die Ruhe eingekehrt. Aber wir schauen doch zurück und müssen immer wieder sagen, wie wunderbar hat der Herr uns doch geführt. Uns geht es nämlich genauso wie Israel. Dieses Leben ist oft schwer. Das merken wir auch. Wir haben es heute auch gehört, wenn einem die Liebsten weggerissen werden. Wo wir vielleicht sagen, es ist zu früh gewesen. Wir haben oft große Hindernisse, große Versuchungen, die wir zu überwinden haben. Wir haben untereinander Streit gehabt, mussten uns versöhnen. Es war oft ein zäher Kampf gewesen. Und doch müssen wir immer wieder sagen, und doch war der Herr immer bei uns gewesen. Wir haben immer wieder seine Gemeinschaft genossen. Wir haben gesehen, dass der Geist uns geleitet hat. Sein Wort war immer da gewesen, hat uns durchgetragen. Ich glaube, das sagte der Richard Wurmbrand, daran erinnere ich mich gerade, als er im Gefängnis saß. Er sagt, wir haben eigentlich alles vergessen in dieser Zeit. Ein bisschen, man lernt Bibelverse aus, bin ich ja gerade für diese Zeit. Doch muss er ehrlich sein, wir haben so viel vergessen. Aber dieser eine Name, der war uns noch bekannt, Jesus, daran haben wir doch noch gedacht. Es gibt diesen Jesus. Und diesen Namen hat der Herr uns erhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Glaubensleben. Ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es oft ein Auf und Ab. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr mich immer wieder zurückholt. Dass ich immer wieder an Jesus denke. Und doch immer wieder zurückkehre und sage, komm, mach weiter, komm, mach weiter. Für mich ist es manchmal auch zäh. Am Anfang ist man so euphorisch, aber irgendwann merkt man, auch im Glaubensleben kann es einen Trott geben. Da bin ich so dankbar, dass der Herr uns irgendwie doch noch auf dem Weg hält, neue Motivation gibt, neue Projekte vielleicht vor die Nase stellt und sagt, jetzt ist dies dran. Das ist so wichtig für uns. Also eine Zeit der Dankbarkeit. Welches Buch wurde zu diesem Fest gelesen? Vielleicht das erstaunlichste aller Bücher. Ich hätte es wahrscheinlich niemals gewählt. Es ist das Buch der Prediger. Beim Laubhüttenfest, wo es freudig zugeht und da ruft der Prediger, o Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Da würde man sagen, dieses Buch passt aber garantiert da nicht hin. Alles ist sinnlos. Warum haben sie dieses Buch gewählt? Weil sie es richtig verstanden haben. Wenn wir nur auf uns gestellt sind, nur bis zur Sonne schauen können, nur dieses Diesseitige haben, dann merken wir diesen Kreislauf und das ist so elendig. Eine Generation nach der anderen erlebt immer wieder dasselbe. Da kommt die nächste Generation und sagt, wir werden es besser machen und am Ende genau dasselbe. Es wiederholt sich alles. Da merken wir, es kann so elendig sein, dieses Leben. Und dann, was macht der Prediger immer wieder? Das ist wie so ein Refrain, den er immer wieder mal reinbringt. Dann holt er Gott dazu und die Ewigkeit. Und dann sieht die Sache völlig anders aus. Und dann sagt er, und dann kann ich plötzlich in Freude das Alltägliche genießen, essen und trinken. Und er sagt, und es beschwert mich auch nicht, dass das Leben so kurz ist. Es macht mir keine Sorge. Es ist das richtige Buch. Wir müssen immer wieder Gott und das Ewige dazu holen. Und hier befinden wir uns jetzt am Ende. Bei Gott und dem Ewigen. Wir sind in die Ruhe eingekehrt. Ich möchte abschließen. Wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit, auf dem Weg in die ewige Ruhe. Und der Herr sorgt für uns. Ist euch das aufgefallen? Er hat immer wieder gesagt, an den Festen, oft verbunden auch mit einem Sabbat, tut keine Werke. Macht dort nichts. Es ist immer wieder der Hinweis, was die Erlösung betrifft, ihr könnt nichts machen. Ihr könnt nichts machen. Das sagt er uns immer wieder. Er sagt, es liegt letztendlich an mich. Ich errette euch. In der Vergangenheit hat er uns von der Strafe der Sünde erlöst. Jetzt, wenn wir unterwegs sind, bewahrt er uns vor Fehltritten und versorgt uns. Und dann kommen wir ans Ziel und dann haben wir die Vollendung. Dann ist die ewige Ruhe da. Ich möchte aber auch mit einem mahnenden Wort abschließen. Hebräer 4, Vers 11. Das sollten wir uns vielleicht doch nochmal sagen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Dieser Abschnitt war den Israeliten in der Wüste bekannt. Sie wussten darum. Sie wussten, wohin die Reise geht. Die erste Generation hat das Ziel nicht erreicht. aufgrund ihres Unglaubens. Es war die zweite Generation und noch so ein paar Ausnahmen. Damit sagt Gott uns auch, nehmt das ernst. Ich errette euch, aber bleibt dabei. Bleibt dabei. Es gibt so viele Bibelverse, die das sagen. Geht in die Ruhe ein und achtet darauf, dass jemand da nicht fehlgeht. Amen.